Vetch-Up.
Vetch-Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Hallo und herzlich willkommen bei Vetch Up, eurer vegan-vegetarischen Radiosendung auf Radio Free FM in Ulm und Radio Querfunk in Karlsruhe. Heute für euch im Studio ist die Toschi.
Und die Elli.
Und die Elli ist heute auch zum allerersten Mal da. Da freue ich mich ganz besonders drauf.
Ihr habt euch bestimmt schon gerade gewundert, warum wir ausgerechnet mit Vogelgezwitscher in die Sendung starten. Aber das hat schon mit unserem heutigen Thema zu tun. Das heißt nämlich Wedge Up Goes Panama.
Genau. Und die Vögel, die ihr da gerade gehört habt, waren nämlich echt panamesische Vögel.
Aber Toschi, erzähl mal, wie kommt es denn eigentlich zu dem Thema? Warum ausgerechnet Panama?
Ja, ich war jetzt gerade erst vor kurzem wieder für eine Weile dort, um eine Freundin zu besuchen, die tatsächlich vor einigen Jahren aus Ulm nach Panama gezogen ist. Es handelt sich dabei um Inga, die hier in Ulm tatsächlich auch die Wegi und Bund Gruppe mitgegründet hat, also die Regionalgruppe des WEBU in Ulm. Die also auch eine vegane Aktivistin ist und die hier vielleicht auch noch ein paar Leute von früher kennen, jetzt in Panama lebt. Und ja, als ich sie besucht habe, haben wir uns natürlich auch so ein bisschen darüber unterhalten, wie ist es denn eigentlich, vegan dort zu sein, insbesondere so mitten im Urwald, auch unter den ganzen Tieren zu leben. Und da hatten wir die Idee, dass wir dadurch einfach eine Wedge-Up-Sendung draus machen.
Und von Inga und wie sie Panama als Veganerin so erlebt, hören wir in der Sendung noch ganz, ganz viel. Bevor wir euch den ersten Interviewausschnitt präsentieren, gibt es jetzt aber erstmal ein bisschen Musik.
Und eigentlich würden wir euch ja ganz gerne panamesische Musik spielen, aber erstens wollen wir wirklich niemandem Reggaeton antun und zweitens lassen sich leider keine vegan-vegetarischen Bands in Panama finden. Mir ist es zumindest nicht gelungen. Falls mir da jemand widersprechen möchte, freue ich mich über entsprechenden Widerspruch. Gerne an wedgeup@freefm.de.
Und was genau hören wir jetzt, Toschi?
Ich würde sagen, wir starten dann einfach mal mit Red Flag von Billy Talent, weil für mich persönlich Billy Talent echt untrennbar mit Panama verbunden sind, weil wir das da immer lautstark im Auto gehört haben, wenn wir irgendwie durch die Gegend gefahren sind. Und es passt auch insofern, dass der Sänger Ben aus Überzeugung keine Tiere ist. Ja, Inga, du bist ja mittlerweile vor 3 Jahren fast schon aus Ulm abgehauen und bist nach Panama gezogen. Und Panama ist ja tatsächlich für viele Leute erstmal irgendwie nur von Janosch und dem Tiger und dem Bären Begriff oder vielleicht auch vor kürzerer Zeit durch die Panama Papers irgendwie in die Presse gekommen. Aber viele Leute haben, glaube ich, von Panama nicht so die Ahnung. Und vor allem ist Panama vielleicht einfach nicht das typische Land, in das man aus Deutschland auswandert oder wegzieht. Deswegen kannst du vielleicht einfach erstmal kurz erzählen, warum bist du hier? Also was hat dich nach Panama verschlagen?
Hauptsächlich hat meine Arbeit mich nach Panama verschlagen. Und zwar habe ich vor fast 13 Jahren das erste Mal meinen Fuß in die Tropen gesetzt und es hat mich seitdem sehr fasziniert, hier zu arbeiten. Ich bin als Praktikantin hierher gekommen und habe angefangen mit Fledermäusen zu arbeiten, ich bin Biologin und für mich ist Panama, dadurch, dass es eines der artenreichsten Länder, besonders auch in den Neotropen ist, einfach ein absolut grandioses Arbeitsgebiet. Und ich bin vor fast 3 Jahren hierher gekommen nach meiner Doktorarbeit in Ulm, um ein Postdoc-Projekt am Smithsonian Tropical Research Institute am Panama-Kanal zu machen.
Du warst schon Veganerin, als du nach Panama gezogen bist. Also von Zentralamerika hat man, glaube ich, so als Deutsche, als Deutscher nicht so im Kopf, was die Leute da essen. Hätte ich jetzt vielleicht am ehesten an Reis und Bohnen und Hühnchen gedacht. Wahrscheinlich nicht so das ideale Umfeld für Menschen, die sich vegan ernähren möchten. Oder wie siehst du das? Wie geht's dir als Veganerin hier?
Ja, das ist richtig. Also dadurch, dass ich alleine lebe, kann ich mich natürlich selber versorgen und es gibt die Möglichkeit natürlich viel Gemüse und Obst einzukaufen, aber das Standardessen, was hier angeboten wird in kleinen Restaurants oder was man eben so essen kann, wenn man irgendwo Lebensmittel einkauft oder eben essen gehen möchte, ist alles sehr fleischhaltig. Und da wird es schwierig, manchmal schwierig, sich vegan zu ernähren, außer man isst halt die Beilagen. Und das geht wunderbar. Also deine Vorstellung von dem Essen hier ist richtig. Es gibt sehr viel Reis und sehr viele Bohnen, auch Linsen, aber alles andere drumherum ist entweder Hühnchen oder Schwein oder Fisch oder haltig. Es unterscheidet sich so ein bisschen, was man zu welcher Tageszeit man essen geht. Es gibt viele kleine Restaurants oder viele Fondas nennen die sich, an der Straße, in denen man Essen einkaufen kann. Das machen viele, die halt zur Arbeit fahren oder so, um sich ein Frühstück zu kaufen. Da besteht das meiste aus frittierten Gerichten, hauptsächlich mit Fleischfüllung. Aber es gibt auch Haldere, das ist frittierter Teig, der ist vegan.
Hört sich sehr spannend an.
Sehr fettig, aber ich mag ihn ab und zu sehr gerne essen. Oder man kann Tortillas essen, aber sonst ist wirklich, besonders hier in Panama, doch in fast jedem Gericht Fleisch enthalten.
Also du sagst, du kochst für dich selbst, es ist nicht so einfach, irgendwo anders essen zu gehen. Was gibt es denn für dich hier so an Nahrungsmitteln, die du kaufst, die du konsumierst?
Also es gibt doch ein recht breites Angebot an Gemüsen und Obst, besonders viel Obst, aber man muss eben auch gezielt auf den Markt gehen oder eben bestimmte kleine Läden anfahren, weil in den großen Supermärkten das Angebot, was es an Gemüse gibt, relativ begrenzt ist.
Wie sieht dein typisches Frühstück aus?
Mein typisches Frühstück besteht hauptsächlich aus Kaffee.
Kaffee mit?
Sojamilch.
Also Sojamilch scheint es hier tatsächlich zu geben.
Richtig.
Wie sieht es mit anderen sogenannten Ersatzprodukten aus? Kriegst du hier auch Tofu oder?
Ja, genau. Also es gibt recht viele asiatische Läden, die selbst Tofu herstellen und anbieten. Das ist sehr praktisch.
Okay, also wenn man selber kocht, ist es hier offensichtlich relativ gut machbar, vegan zu leben. Gibt es denn jetzt außer der Fondas, in denen es hauptsächlich Fleisch und Frittiertes gibt, in Panama auch schon eine kleine vegane Szene oder irgendwelche Orte, an denen hauptsächlich Menschen essen gehen, die sich hier tatsächlich auch schon bewusst entschieden haben, vegetarisch oder vegan sich zu ernähren?
Ja, also es gibt in Panama City zwei kleine Restaurants, die veganes Essen anbieten. Trotzdem ist das allgemeine Bewusstsein, glaube ich, nicht sehr ausgeprägt für Veganismus. Obwohl ich sagen muss, seitdem ich das erste Mal hier war und ich mich damals noch vegetarisch ernährt habe, das jetzt vergleiche mit dem, wie es ist, jetzt ist, haben viel mehr Menschen eine Vorstellung davon, wenn ich sage, ich möchte keine Fleischprodukte essen. Vorher war es dann so, dass mir dann Huhn oder Fisch als Alternative angeboten wurde, wenn ich gesagt habe, dass ich kein Fleisch möchte. Mittlerweile haben immer mehr, auch eben in diesen Fondas, wenn ich sage, ich möchte gerne etwas ohne Fleisch, auch die Vorstellung, was wenigstens was vegetarisch ist. Also vielleicht passiert da etwas.
Der klang ja sympathisch.
Der sah aber nicht ganz so sympathisch aus, muss ich ehrlich sagen. Der saß nämlich irgendwo da hoch oben auf seinem Baum und hat gefühlt stundenlang auf uns runtergeprollt.
In Panama, da ist es ja bestimmt Normalität, dass man da auf wilde Tiere trifft.
Es kommt natürlich schon ganz drauf an, wo man da lebt oder wo man sich gerade aufhält. Dort, wo Inga lebt, also quasi direkt im Wald, kriegt man da schon ziemlich viel mit. Und davon wird sie uns im zweiten Teil des Interviews gleich auch noch mehr erzählen.
Zunächst hören wir aber Towers von Bon Iver. Der Frontsänger Justin Vernon hat vor ein paar Jahren in Kooperation mit mehreren Tierschutzverbänden übrigens vegane Turnschuhe designt.
wohnst hier in Panama ja tatsächlich relativ nah am Wald. Also dein Garten geht wunderschön direkt in den Urwald über. Was für Tiere hast du denn hier so um dich herum?
Ein ganz häufiger Gast in meinem Garten sind die Agoutis. Das sind kleine Nagetiere. Werden hier auch Nyekes genannt und sehen aus ein bisschen wie glatte Meerschweinchen mit einem klitzekleinen Stummelschwänzchen.
Ich finde ja, sie sehen aus wie eine Kreuzung zwischen Kängurus und Hasen.
Naja, gut, okay, vielleicht Meerschweinchen mit etwas längeren Beinen. Genau, also da habe ich mittlerweile eine recht angenehm große Gruppe im Garten. Die kommen immer wieder vorbei, graben Samen aus oder essen was so im Garten zu finden ist. Dann kommen Vögel vorbei. Manchmal besucht mich ein Nasenbär. Nachts spaziert ein Opossum durch meinen Garten. Oder es schnüffelt das Gürteltier in den Resten einer umgefallenen Palme. Ja. Ach, ein Faultier kam mal vorbei. Mhm. Und manchmal, wenn man Glück hat, kommen kleine Tamarine, kleine Äffchen vorbei und spazieren durch die Baumwipfel in meinem Garten.
Und auf deinem Balkon treiben sich häufiger mal Kolibris rum, ne?
Richtig.
Ja, das hört sich ja schon alles irgendwie so ein bisschen an wie im Paradies. Und für viele, gerade auch in Deutschland, ist es wahrscheinlich schwer vorstellbar, so wirklich Tür an Tür mit Wildtieren auch zu leben. Ich meine, was man so in Deutschland typischerweise hat, sind da halt eher Insekten oder mal Vögel oder wie auch immer. Aber ansonsten ist da das Bild ja schon eher dominiert von Haustieren und zum Teil auf dem Land eben Nutztieren. Wie ist das denn hier, wenn man auf der einen Seite eben so direkt am Wald, am Urwald, an den Wildtieren dran lebt? Inwiefern sind da auch Haustiere oder Nutztiere mit im Bild und wie verträgt sich das miteinander oder gibt es da Konflikte?
Ja, also es gibt Konflikte. Man muss vielleicht, oder ich muss vielleicht dazu sagen, dass da, wo ich wohne, oder der Ort, in dem ich wohne, ist ein recht kleiner Ort, der nur durch eine, ich glaube, es sind 12 Kilometer lange Zufahrtsstraße erreichbar ist und recht abgeschieden liegt. Es gibt noch recht viel Wald drumherum, aber diese Abgeschiedenheit spielt dadurch eine Rolle, dass wir das Problem hier haben, dass häufig ja, Personen aus der Hauptstadt Menschen ihre Haustiere hier entsorgen. Und dadurch gibt es immer wieder ja, Wellen an Straßenhunden oder Straßenkatzen, je nachdem, was gerade so Saison hat. Und das wird schon manchmal problematisch, besonders weil eben, ja, die Leute kommen und fahren in diesen Ort, machen die Tür auf und ja, lassen dann ihre Tiere aus dem Auto hüpfen und fahren dann wieder weg ohne diese Tiere. Und das führt dazu, dass schon viele Menschen, besonders weil es halt eben hier viele gibt, die sich auch für Biologie, Natur interessieren und auch für Tiere, diese Tiere natürlich nicht einfach so ja, sich selber überlassen, aber die Personen, die hier über einen langen Zeitraum sind, haben Haustiere, halten Katzen im Haus oder haben halt Hunde aufgenommen, was dazu führt, dass dieser Ort ja, phasenweise sehr überladen wird.
Ja, das ist ja schon ein bisschen krass, wenn die Panamenios und Panamenias, nehme ich jetzt an, dass sie sind, auch irgendwie ihre Haustiere so schnell wieder loswerden wollen und einfach so im Wald aussetzen. Was hast du denn für einen Eindruck, ist so das Bewusstsein der Menschen, die hier leben, Tieren gegenüber? Also wie viel weiß man über Tiere? Wie gerne beschäftigt man sich mit ihnen? Was für eine Haltung hat man Tieren gegenüber?
Also ich glaube, zunächst ist erstmal wichtig zu sagen, dass es natürlich nicht alle betrifft. Und ich vermute, dass halt das Aussetzen der Tiere nicht zwangsläufig, also oder ich würde sagen, dass es eher schwierig einzuschätzen ist, warum es passiert. Meine Vermutung ist, dass diejenigen, die hier ihre Tiere aussetzen, die Hoffnung haben, dass es ihren Tieren dann trotzdem noch gut geht, weil sie ja in die Natur entlassen und damit ihr eigenes Gewissen beruhigen. Grundsätzlich ist es so, dass viele, nicht nur die, die in der Stadt leben, sondern auch eben in kleineren Dörfern, eher ein nicht so hohes Bewusstsein für Tiere haben, besonders was Haustiere betrifft. Es ist natürlich etwas anderes, wenn es Nutztiere sind wie Kühe oder Pferde, aber Hunde und Katzen sind meistens eher Mitläufer und sie werden auch meistens nicht ganz so gut behandelt. Es gibt viele Familien, oder es ist eben auch immer wieder ein Problem, dass Wildtiere gefangen werden und als Haustiere verwendet werden, wie zum Beispiel Affen, besonders diese Tamarine, die ich vorhin erwähnt habe, weil sie so niedlich sind, die dann aber Probleme natürlich kriegen, weil sie halt eben sehr einseitig ernährt werden. Es kommt auch immer wieder vor, dass Raubkatzen zunächst erstmal als Schoßtierchen verwendet werden und dann natürlich im Endeffekt dann festgestellt wird, dass so ein kleiner Jaguar dann doch irgendwann groß wird.
Also so Naturschutz, Tierschutz ist jetzt nicht unbedingt was, was in Panama schon so präsent ist, nichts, worüber es eine Debatte gibt oder wo sich die Leute groß Gedanken drüber machen?
Also das wird schon mehr, besonders im Hinblick auf Tourismus gibt es immer mehr Nationalparks, es gibt auch immer größere Schutzgebiete. Aber ich glaube, so der Standard betrachtet eher Tiere doch eher als minderwertig und hat auch durch vielleicht weniger Berührung mit den Tieren mehr Angst, als dass da irgendwie vielleicht ein Interesse oder ein größeres Interesse besteht. Ich weiß es genauer bei Fledermäusen, da das ja eben ein Thema ist, mit dem ich mich beschäftige. Versuchen mehr Aufklärung zu machen, aber Fledermäuse werden zum Beispiel grundsätzlich als Vampire und als gefährlich und als ausrottungswürdig betrachtet. Und erst durch immer mehr Aufklärung oder auch zeigen, dass es sehr viele unterschiedliche Arten gibt, wie welche Rolle zum Beispiel viele Tiere, die halt natürlicherweise hier vorkommen, im Ökosystem spielen, werden die Leute natürlich auch aufmerksamer. Aber es gibt wenig, was passiert. Aber es verändert sich schon. Also ich würde nicht sagen, dass es halt grundsätzlich so ist, aber es ist schon auch im Vergleich zu Deutschland natürlich manchmal sehr, sehr traurig.
Das war gerade Tokotronic mit Sie wollen uns erzählen. Und ihr seid heute bei Wedge Up, der vegan-vegetarischen Radiosendung. Und heute heißt es Wedge Up Goes Panama. Meine Mitmoderatorin Toshi ist da nämlich ein bisschen durch den Dschungel gestapft.
Ja, so hört sich das an, wenn man durch den Urwald läuft. Ihr habt ja jetzt schon ziemlich viel von Inga gehört, die 2013 in Ulm die Gruppe Vegi und Bund mitgegründet hat und dann ein Jahr später nach Panama gezogen ist. Jetzt kommt noch ein letzter Teil des Interviews mit ihr, in dem wir ein bisschen über Tierrechtsthemen sprechen und dann am Ende auch beide von einer Erfahrung der etwas anderen Art erzählen, die vor uns wahrscheinlich nicht besonders viele Veganerinnen gemacht haben. Wenn wir jetzt aber nochmal zurückkommen zu der Haustierfrage, also du hast vorhin schon erzählt, hier in Gamboa gibt es auch ganz viele, die jetzt Hunde und Katzen eben quasi von der Straße retten, weil sie dort ausgesetzt werden und als Welpen wahrscheinlich einfach auch nicht ohne menschliche Hilfe überleben würden. Das heißt, wenn man sich nicht um diese Tiere kümmern würde, würden sie voraussichtlich verhungern, sterben. Jetzt ist es natürlich aber auch schwer vorstellbar, wie das so mit Haustieren quasi mitten im Urwald ist, weil wir wissen ja alle, also Hunde und Katzen jagen ja auch, also insbesondere Katzen. Was man hier des Häufigeren sieht, ist, dass Hunde irgendwie Agoutis hinterher hechten und die vor sich hertreiben. Wie nimmst du diesen Konflikt wahr zwischen Haus und Wildtieren hier?
Also ich habe persönlich einen sehr großen Zwiespalt. Natürlich einerseits kann ich das sehr gut verstehen, wenn da eben ein Tier, sei es ein Hund oder eine Katze, als Individuum ausgesetzt wird. Und das spricht natürlich sehr viele, ja, auch sehr viel an, was dann Hilfe oder ja, diese...
Man will es halt nicht liegen lassen,
genau,
man will halt was machen.
Man will was machen und ich möchte, habe natürlich dann auch dieses, mein erster Impuls ist natürlich auch etwas zu tun, das dieses Tier rettet. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, wie hoch der Impact praktisch durch diese ausgesetzten Haustiere ist. Und besonders, wenn zum Beispiel eine Katzenmutter mit ihren Kätzchen ausgesetzt wird und die Mutter verschwindet oder nur die Kätzchen dort sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kätzchen nicht überleben würden, sehr hoch, wenn sich niemand darum kümmert. Wir haben aber eben das Problem, dass halt eben auch sehr viele Menschen hier für einen begrenzten Zeitraum sind, die sich dann diesen Tieren annehmen für den Zeitraum, den sie brauchen, um selbstständig jagen zu können. Und dann Gamboa wieder verlassen und dann haben wir das Problem, dass dann ausgewachsene zusätzliche Raubtiere, ja, die Katzen zum Beispiel, dann hier vorhanden sind. Und ja, also ich befinde mich da immer wieder in diesem Zwiespalt, was ist jetzt die richtige oder was ist da moralisch richtig? Mhm. Ja? Ein Tier dann... Ja, sich selber zu überlassen, was dann zwangsläufig dazu führt, dass es stirbt. Oder auf der anderen Seite zu sehen, was für einen Einfluss es hat, wenn eben Eidechsen, Insekten, ja, manchmal sogar Eichhörnchen oder kleine Agutis oder so, dann von diesen Tieren nach einem gewissen Zeitraum erjagt werden.
Das ist ja schon ein sehr spannender moralischer Widerspruch auch irgendwie, worüber sich unsere eins, die wir nicht so nah am Urwald leben, normalerweise nicht groß Gedanken machen. Was haben Haustiere eigentlich für einen Einfluss auf Ökosysteme und eben inwiefern hat es auch einen Einfluss, dass diese Haustiere eben Wildtiere dann auch jagen und unter Umständen sogar gefährden. Stelle ich mir gerade für einen Menschen mit einer veganen Einstellung, mit einem Bewusstsein für Tierrechte als einen ziemlich großen moralischen Konflikt vor. Jetzt haben wir beide ja tatsächlich auch vor 2,5 Jahren in Panama mal eine für vegan lebende Menschen wahrscheinlich moralisch sehr trickreiche Situation erlebt. Vielleicht können wir darüber jetzt einfach auch noch ganz, ganz kurz sprechen. Ich fasse das mal ganz kurz für die ZuhörerInnen zusammen. Inga und ich dachten, wir tun was Gutes und helfen in einem Projekt einer Art Zoo, die aber eher eine Auffangschutzstation für Tiere ist, wo eben gerade Tiere gehalten und versorgt werden, die, wie Inga gerade schon erzählt hat, unter Umständen eben einfach Opfer wurden, insofern, dass ihre Eltern beispielsweise gejagt wurden oder sie wurden als Haustiere gefangen und dann eben entsprechend auch wieder ausgesetzt oder von Tierschützern aus diesen Verhältnissen rausgeholt. Ziel des Projektes ist es einerseits, die panamesische Bevölkerung aufzuklären über Wildtiere und dann ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, also Bildungsarbeit zu leisten und zum anderen eben auch, sofern es möglich ist, diese Tiere wieder auszuwildern, zu einem Zeitpunkt, zu dem das machbar ist. Wir dachten uns, wir helfen da mal einen Tag aus, gehen dahin, haben mit Dingen gerechnet, wie vielleicht ja, Puma-Käfig sauber machen, was unter Umständen ein bisschen eklig ist, aber was irgendwie machbar ist. Und dann haben wir da eine sehr, sehr nette Aufgabe zugeteilt bekommen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was das war, Inga.
Ja, wir standen plötzlich vor einem großen Container, der gefüllt war mit entfederten Hühnern. Und zwar bis zum Rand, samt Kopf und Füßen. Und uns wurde dann jeweils ein Schneidebrett und ein Hackebeil in die Hand gedrückt mit der Ansage, das sei das Futter für die Jaguare und wir müssten jetzt diesen Container mit den Hühnern in mundgerechte Happen zerlegen.
Ja, und das, das Nette war eben, wir beide, als die beiden Veganerinnen, die da immer uns geholfen haben, waren an dem Tag eben ja auch wirklich die Einzigen, die da waren und das tun konnten. Das kam gekühlt, es musste gemacht werden, es musste das Futter her für die Tiere. Also es gab für uns eigentlich kaum eine Option zu sagen, nee, wir machen das jetzt nicht, das geht irgendwie gegen unsere Überzeugung. War nicht wirklich eine Option. Also wir waren da in einer Situation, Hackebeil, Schneidebrett und 50 tote Hühner mit allem drum und dran. Ja. Und wir. Für mich war das auch eine total interessante Erfahrung, einfach mal in dieser Situation zu sein und sich auch hineinzuversetzen, wie es Menschen eigentlich geht, die sowas tagtäglich machen müssen. Und man realisiert halt auch wirklich, wie das so ein Automatismus wird und wie man so die Gefühle nach und nach auch abstellt.
Ja, also es wurde auf jeden Fall mit der Menge an zerschnittenen Hühnern schon leichter. Obwohl natürlich das Gefühl im Hinterkopf zu haben, ja, dieses Tier dort zu zerlegen und zu zerhacken, auch für mich nicht unbedingt einfach war, obwohl ich darüber nachgedacht habe, was für einen Grund es eigentlich hatte.
Andere Leute, die das tagtäglich machen können, können das nur überleben, indem sie die Tiere versachlichen. Du kannst die Tiere nicht mehr als Tiere wahrnehmen, sonst kannst du das nicht machen. Und da wird einem wirklich nochmal bewusst, was für eine Scheißarbeit das ist, was für arme Menschen das sind, die in Schlachthäusern arbeiten müssen.
Ja. Ein anderer Aspekt, der mir dabei gekommen ist, ist, dass ich in dieser Situation, die ja nochmal eine ganz andere oder eine spezielle Situation war, dadurch, dass wir das Futter für die Jaguare vorbereitet haben, ist, dass ich eigentlich mir da mehr darüber Gedanken gemacht habe, wie stark doch der alltägliche Fleischkonsum von fleischessenden Menschen entkoppelt ist von dem Tier an sich, das zerlegt werden muss, das geschlachtet wird, hin zu dem zum Beispiel in diesem Fall der Hühnerbrust auf dem Teller. Und wie sehr eigentlich diese beiden Seiten nicht mehr miteinander in Verbindung gebracht werden. Als wenn jemand irgendwie an der Fleischtheke steht und ein glänzendes Hühnerstück dort irgendwie kauft, sich wahrscheinlich überhaupt gar nicht vorstellen kann oder eben auch gar nicht sich damit auseinandersetzen kann oder auch muss.
Das waren My Chemical Romance mit Cemetery Drive. Der Mann für Rhythmusgitarre und Backup-Vocals ist Veganer und tritt immer wieder für Tierrechte ein.
Toshi, wie ging es dir in Panama eigentlich mit dem Essen?
Alles ziemlich easy. Da gibt's so viel super frisches Obst. Man kann sich hier gar nicht vorstellen, wie zum Beispiel Ananas oder Papaya eigentlich schmecken können. Und dann gibt es zum Beispiel auch Avocados, die sind so groß wie Babyköpfe.
Ja, und wie oft hast du Reis mit Bohnen gegessen?
Quasi jedes Mal, wenn wir auswärts essen waren und nicht selbst gekocht haben.
Ja, obwohl sich das ja auch zum Selbstkochen anbieten würde. Ist einfach und auch ziemlich lecker.
Ja, ich habe gerade schon deinen Magen knurren hören.
Ja, der freut sich, weil wir jetzt bei meinem Wet-Up-Highlight angekommen sind. Es gibt jetzt nämlich das Rezept des Monats. Und wen wundert's?
Es gibt heute Reis mit Bohnen.
Wet-Up! Rezept des Monats.
Getreu dem Sendungsmotto Wet-Up goes Panama gibt es heute selbstverständlich ein panamesisches Rezept. Und zwar den absoluten Klassiker. Reis mit Bohnen. Hört sich langweilig an? Schmeckt aber gar nicht so, schon gar nicht, wenn ihr es als Beilage serviert und dazu beispielsweise noch eine Gemüsepfanne, einen Salat oder Bratlinge mit Soße auf den Tisch stellt. Wenn ihr es richtig lecker haben wollt, empfehle ich euch, getrocknete Bohnen zu kaufen und keine aus der Dose zu nehmen, weil die immer schon so matschig sind und nicht so intensiv schmecken. Typisch für Panama sind schwarze Bohnen, aber ihr könnt auch alle anderen Sorten nehmen. Häufig wird Reis auch mit Kichererbsen oder Linsen serviert. Hauptsache Hülsenfrüchte als gesunde Proteinquelle. Trockene Hülsenfrüchte solltet ihr aber bereits am Abend vorher einweichen, sodass ihr sie dann relativ fix gar kochen könnt. Während die Bohnen oder Kichererbsen oder Linsen vor sich hin köcheln, könnt ihr schon einmal den Reis kochen. In Panama wird Reis typischerweise nicht nur mit Wasser, sondern in Kokosmilch gekocht. Am besten nehmt ihr also eine Dose Kokosmilch und füllt, je nach Reismenge, mit Wasser auf, bis ihr die benötigte Flüssigkeitsmenge erreicht habt. Statt Salz würzt ihr den Reis mit Gemüsebrühpulver. Sobald die Bohnen einigermaßen durch sind, hackt je nach Belieben ein paar Zehen Knoblauch klein und gerne auch etwas frische Chili, wenn ihr es authentisch scharf haben möchtet. Dann erhitzt ihr Öl in einer großen Pfanne und bratet darin den Knoblauch, die Chili und die abgegossenen Bohnen für ein paar Minuten an. Wenn der Reis dann fertig ist, schüttet ihr auch den in die Pfanne, rührt alles gut durch, würzt mit Salz und Pfeffer nach und fertig. Zugegeben, was Besonderes ist das natürlich nicht, Reis mit Bohnen. Aber in Panama gibt es tatsächlich Menschen, die essen das Tag für Tag und lieben es noch immer. Kohlenhydrate und Eiweiß, dazu noch frisches Gemüse, was will man mehr? In diesem Sinne, guten Appetit oder buen provecho.
Welche tollen Tiergeräusche hast du denn da für uns eingefangen?
Das waren jetzt gerade Brüllaffen.
Und die hören sich wirklich, wirklich toll an.
Ja, ich finde auch. Ich habe mich immer total gefreut, wenn man die mal irgendwie getroffen hat. Das sind ja eigentlich relativ, also nicht so große Tiere und machen einen Heidenlärm. Ich finde die ganz, ganz toll. Aber offensichtlich finden das nicht alle Leute. Ich war letztens total schockiert, weil im Fitnessstudio irgendeiner erzählt hat, dass ihre Tochter gerade im Urwald ist. Und dann hat sie so gemeint, ja, und meine Tochter findet es da ganz, ganz schlimm und die hält es da gar nicht aus. Und das Allerallerschlimmste sind die Brüllaffen. Das muss ja so schrecklich sein. Wo ich wirklich denke, okay, also sie hören sich cool an, sie machen einem nichts. Manche Leute haben zu Tieren offensichtlich schon ein bisschen eine komische Einstellung. Aber ja, das war ja heute auch schon Thema unserer Sendung.
Um jetzt zumindest mal noch ein spanischsprachiges Lied zu spielen, gibt es für euch jetzt SKP mit Intifada. Die Band setzt sich mit ihrer Musik auch für Tierrechte ein. Wie ihr hört, sind wir heute bei Wedge Up mitten im Urwald, nämlich in Panama. Und dazu passend haben wir jetzt auch noch ein Gegenargument für euch.
Wedge Up. Das Gegenargument. Antworten auf Fragen, die Vegis immer wieder gestellt werden.
Aber wenn du auf einer einsamen Insel mitten im Urwald gestrandet und kurz vor dem Verhungern wärst, dann würdest du doch auch Tiere essen?
Ja, wenn es um Leben oder Tod ginge, würde ich das vermutlich tun. Aber dann würde ich vermutlich auch Menschen essen. Und die Tatsache, dass es in Extremsituationen regelmäßig zu Kannibalismus kommt, ist definitiv keine Rechtfertigung für den regelmäßigen Konsum von Menschenfleisch. In Extremsituationen tun Menschen vieles, das sie unter anderen Bedingungen als definitiv unmoralisch bewerten würden. Was wir tun, wenn wir uns in einer absoluten Notsituation befinden, liefert also keinerlei Rechtfertigungsgrundlage für unser Handeln im alltäglichen Leben. Wir können auch ohne das Essen von Tieren überleben, also ist diese Frage für unser Leben in dieser Gesellschaft völlig irrelevant.
Das war es jetzt leider schon fast wieder mit unserer heutigen Wedge-Up-Ausgabe, mit der wir euch in den panamesischen Urwald entführt haben.
Von dieser Sendung gibt es wie von allen anderen Wedge-Up-Ausgaben auch einen Podcast. Den findet ihr unter
www.freefm.de/programm/wedge-up. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben, wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet. Sei es Kritik, Musikwünsche oder natürlich auch sehr gerne Lob. Schickt einfach eine Mail an
wedgeup@freefm.de. WedgeUp läuft übrigens jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr auf Radio Free FM in Ulm und Umgebung sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr auf Radio Querfunk in Karlsruhe und Umgebung.
Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei wart und würden uns noch mehr freuen, wenn ihr auch in Zukunft wieder einschaltet. Für euch im Studio waren heute die Elli
und die Toshi. Wir verabschieden uns mit einem für eine vegan-vegetarische Sendung vielleicht etwas außergewöhnlichem Titel, nämlich Hunter von 30 Seconds to Mars.
Doch auch wenn der Titel anders klingt, alle drei sind vegan, inklusive Sänger und Schauspieler Jared Leto, der es seit über 2 Jahrzehnten fleischfrei lebt.
In diesem Sinne, alles Gute euch und bis zum nächsten Mal.